Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wuse in Frankfurt.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Seien auch Sie schnell und sichern Sie sich vom 29. September bis zum 12. Oktober den Frühbucherrabatt für den 21. Kongress Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Klassiker-Thema schlechthin, der Verdachtskündigung. Es handelt sich um eine besondere Form der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit strengen Anforderungen und entsprechenden Stolperfallen. Was es hier für den Arbeitgeber zu beachten gilt und wie man in Verdachtsfällen noch reagieren kann, das besprechen wir anhand einer aktuellen Entscheidung des Arbeitsgerichts Buchholz. Lieber Dr. Lelei, was ist denn in unserem Ausgangsfall passiert?
Der Ausgangsfall war zugleich ein Klassiker und dann auch, man kann das ja als Außenstehender immer einfach sagen, ein Fall mit einem gewissen Unterhaltungswert. Warum war es ein Klassiker? Weil es eben die Verdachtskündigung ist. Das ist ein Klassiker aus dem Kündigungsschutzrecht. Und warum hat es einen gewissen Unterhaltungswert? Das soll nicht zynisch klingen. Aber es ging um Katzenfotos. Der ganze Fall spielte ja in einem Tierheim beziehungsweise in einer solchen Einrichtung, wo es Dateien gab, die sich unter anderem eben auch mit Katzenfotos beschäftigten. Das waren eben Tiere, die dort untergebracht waren. Und es ging letztendlich darum, ob hier Daten und auch Fotodaten gelöscht wurden, ja oder nein. Das war zugleich auch der Kündigungsvorwurf, der aber und dessen wegen Verdachtskündigung nicht bewiesen werden konnte.
Ja, dann rollen wir mal den ganzen Sachverhalt noch mal ein bisschen genauer auf. Wie hat denn das Gericht entschieden?
Das Gericht hat entschieden, und das muss man ja ehrlich so sagen, dass das leider, aus Arbeitgebersicht zumindest, Unternehmenssicht leider, häufig passiert. Das Gericht hat nämlich entschieden, dass die Kündigungen, es waren im Ergebnis nämlich zwei, eine außerordentliche und eine hilfsweise ordentliche, die Kündigungen beide für sozialwidrig, also für unwirksam erklärt wurden. Und das eben, auch wie ich es jetzt gerade im Einleitungssatz ja schon sagte, mit der Begründung, dass der Verdacht, der dringende Tatverdacht dieser Datenlöschung ist ja erstmal ein schwerwiegender Vertragsverstoß, geht ja sogar bis hin zur Straftat, dass das aber nicht richtig bewiesen werden konnte. Und da muss man sagen, auch wieder eine klassische Konstellation, die wir zumindest in der Beratungspraxis sehr oft sehen, weil man eben nicht richtig zuordnen konnte, wer da auf den entsprechenden IT- beziehungsweise Online-Account überhaupt Zugriff hatte.
Ja, und den Fall haben wir ja vor allem auch deshalb ausgewählt, weil der Arbeitgeber einige Fehler gemacht hat. Welche sind denn das hier?
Ja, man kann es dann sich hier durchdeklinieren und sagen, welche Fehler wurden nicht gemacht, muss man ganz offen sagen. Es ist ja so, die Verdachtskündigung, und da werden wir ja gleich auch nochmal drauf kommen, dreht sich immer um die Anhörung. Das heißt also, diejenigen, die da mit einer Kündigung bedroht werden, beziehungsweise denen man mit der Kündigung winkt, die müssen ausreichend angehört werden. Das ist hier eine Schwierigkeit gewesen. Und dann ist es eben so, dass der ganze Vorfall, der ganze Sachverhalt auch nicht richtig aufgeklärt werden konnte. Da gab es Dokumentationslücken. Das sind sicherlich auch Schwierigkeiten bei den Ermittlungen gewesen. Also das ist so ein ganz großes Paket, was da vom Arbeitsgericht geschnürt wurde, um die Kündigung für unwirksam zu erklären.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle holen wir mal alle ab, die noch nicht so tief drin sind im Thema. Verdachtskündigung, das klingt ja nach einer leichten Erklärung. Ist ja klar, es geht um Verdacht. Und dann kündige ich. Aber was unterscheidet Sie denn jetzt von der normalen Kündigung?
Ja, richtig. Ich denke, Herr Krabbel, Sie sagen es zu Recht. Es ist gut, dass wir nochmal darauf eingehen, weil die Verdachtskündigung, ja, manchmal höre ich und lese ich das auch, die gehört so zum Standardrepertoire des Kündigungsschutzrechts. Das ist einerseits richtig, andererseits aber auch nicht, weil die Verdachtskündigung, und das wird übrigens vom Bundesarbeitsgericht auch immer wieder betont in der Rechtsprechung, ein Ausnahmefall sein muss und soll. Nicht, weil sie nicht grundsätzlich anerkannt ist. Das ist sie nämlich. Sie ist anerkannt in ständiger Rechtsprechung. Aber sie wird eben an ganz hohe Anforderungen gestellt, an ganz hohen Anforderungen gemessen. Warum? Weil sie sich eben nicht auf einen bewiesenen, einen nachweisbaren Vorfall bezieht, sondern nur in Anführungszeichen auf den dringenden Verdacht eines schweren Vertragsverstoßes. Also dieser dringende Verdacht, der reicht nach Ansicht des BAG eben aus, um, wenn er eben auch substanziell dargestellt werden kann, Arbeitsverhältnis außerordentlich zu beenden. Das ist deswegen aus meiner Sicht immer wieder auch problematisch gesehen worden, weil es ja auch so etwas gibt, nicht im Arbeitsrecht, aber immerhin ja auch im Strafrecht, wie eine Unschuldsvermutung. Die gilt dann hier eben nicht, also keine bewiesene Tat. Und viele Leute denken dann immer als Kontrapunkt sozusagen an den berühmten Emily-Fall des BAG, der ist ja mittlerweile schon über 15 Jahre her. Da ging es ja nicht um eine Verdachtskündigung, sondern um das Stehlen von Pfandbons. Aber da wird ganz ähnlich in dem Sinne argumentiert, wo man nämlich sagt, auch hier kann durch Vertrauensverlust, und das ist ja hier bei der Verdachtskündigung auch der entscheidende Punkt, durch Vertrauensverlust ein Arbeitsverhältnis, durch außerordentliche verhaltensbedingte Kündigung beendet werden. Das heißt also, man muss sich immer wieder merken, es ist schon eine Sondersituation und wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, es ist eben keine normale Kündigung.
Dann lassen Sie uns mal ganz kurz durchgehen, lehrbuchartig vielleicht Schritt für Schritt. Was passiert denn da? Wir gehen danach so ein bisschen im Detail drauf ein, worauf es wirklich ankommt oder was die wichtigen Punkte sind. Aber vielleicht erstmal kurz in einem Überblick, was passiert da?
Ja, die Vorgehensweise, ich habe mir das vor vielen Jahren immer gemerkt schon und das finde ich auch gut, das kann man sich auch deswegen gut merken, weil ja man eine Hand hat, an der sind fünf Finger. Das sind nämlich insgesamt fünf Schritte, die man dadurch läuft, um eine erfolgreiche Verdachtskündigung vorzubereiten und durchzuführen. Das fängt an bei der Sachverhaltsermittlung. Das ist der erste Punkt. Das heißt also, ich muss mir darüber klar sein, über welchen Sachverhalt spreche ich da. Dieser Verdacht, der darf nämlich nicht einfach nur in Anführungszeichen ein loser oder nicht irgendwie weiter unterlegter Verdacht sein. Da wird man mit Zeugen sprechen, da wird man Beweise sichern und dergleichen. Dann kommt der zweite Punkt, ganz wichtig, wir hatten ihn schon angesprochen, die Mitarbeiteranhörung. Das heißt also, demjenige oder der derjenigen, der das vorgeworfen wird, gegen die sich der Verdacht richtet, die müssen angehört werden, das muss vollständig geschehen, zeitnah und das muss man auch dokumentieren. Dann kommt der dritte Schritt, die Interessenabwägung. Das spielt in diesen Fällen auch immer eine Rolle, das liest man auch dann in den Entscheidungen immer, ist es wirklich so schwerwiegend, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund eines Verdachts gekündigt wird. Und dann ganz, ganz wichtig, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch als vierter Schritt die Beteiligung des Betriebsrates, § 102 BetrVG, da muss das gesamte Verfahren dem Betriebsrat inklusive der Anhörung und dem Ergebnis mitgeteilt werden und dann als letztes der Ausspruch der Kündigung. Das erwähne ich deswegen, weil es an sich natürlich selbstverständlich ist, dass man die Kündigung ausspricht. Es ist hier aber deswegen nochmal besonders anspruchsvoll, weil ja eine 2-Wochen-Frist regelmäßig läuft. Es geht um außerordentliche fristlose Kündigungen und da, und auch das wissen unsere Hörer ja, gilt die 2-Wochen-Frist des Paragraphen 626 Absatz 2 BGB. Das heißt, es sind 5 Schritte sind es, die man durchläuft, wie die 5 Finger einer Hand.
Ja, und wenn wir jetzt ins Detail gehen, dann würde ich gerne starten mit der Anhörung des Mitarbeiters. Wann passiert das? Warum ist das zwingend und wie gestaltet sich das?
Ich würde gerne mal den mittleren Teil, Herr Krabbel, Ihrer Frage rausnehmen, nämlich warum passiert das? Das ist so, dass das Bundesarbeitsgericht fast textbausteinartig immer wieder in diesen Fällen reinschreibt, ohne die Anhörung ist die Verdachtskündigung zwingend unwirksam. Das heißt also, wenn ich die Anhörung nicht durchführe und das auch nicht dokumentieren kann, auch in der Betriebsratsanhörung und hinterher in einem eventuellen Prozess, ist die Anhörung die absolute notwendige Voraussetzung. Ohne die geht gar nichts. Wie passiert das? Dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin müssen alle konkreten Verdachtsmomente mitgeteilt werden. Das heißt also, man stellt detailliert dar, was ist der Vorwurf, was ist ermittelt worden und das muss man auch klar sagen, man gibt Gelegenheit zur Stellungnahme. Das heißt, in diesem Punkt des Verfahrens ist das Ganze noch offen. Man sagt also, hier ist der Vorwurf, was sagen Sie dazu? Und wenn Sie uns nicht vom Gegenteil überzeugen können, dann gehen wir davon aus, dass hier der mindestens dringende Verdacht bestätigt wird. Und das ist eben der ganz, ganz wichtige Punkt, der hier immer wieder eine Rolle spielt. Und wie gesagt, das BAG ist da gnadenlos, ohne Anhörung keine wirksame Verdachtskündigung.
Das klingt für mich so ein bisschen so, als wäre das schon Teil der internen Ermittlung. Wie gestaltet sich denn dieser gesamte Prozess der internen Ermittlung in einem solchen Fall?
Ja, richtig. Die interne Ermittlung, das ist ja ein Fachbegriff geworden über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Da gibt es ja ganze Beratungspraxen. Wir machen das auch viel, die sich mit diesen Fällen beschäftigen. Das sind ja teilweise große Sachverhaltskomplexe, die sich über Jahre oder Monate und Jahre hinziehen können, wo auch elektronische Kommunikation, E-Mails, Chats und so weiter ausgewertet werden. Aber ganz so groß aufhängen muss man es ja gar nicht in jedem Fall. Wichtig ist, dass man erst die Ermittlungen durchführt und dann ganz am Ende der Ermittlungen, also wenn man Zeugen befragt hat, wenn man sich die Unterlagen angeguckt hat, wenn man sich eventuell auch E-Mails angeguckt hat, unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten, dann am Ende die Anhörung des Verdächtigen in Anführungszeichen durchführt. Das heißt also, wenn man den Sachverhalt wirklich so weit aufgeklärt hat, dass man sagen kann, jetzt fehlt uns nur noch die Anhörung, jetzt müssen wir das demjenigen präsentieren und dann hat er Gelegenheit zur Stellungnahme und dann ist die Ermittlung abgeschlossen. Das heißt, wie Sie richtig sagen, letztendlich ist die Anhörung bei der Verdachtskündigung immer das Ende, der letzte Schritt dieser gesamten Ermittlungsmaßnahme.
Ja, und diese ganzen Schritte machen natürlich keinen Sinn, wenn man sie nicht dokumentiert, wie Sie sagen. Gleichzeitig auch die Protokollierung wichtig für die Anhörung. Welchen Stellenwert hat denn das Ganze?
Ja, der Stellenwert, den kann man gar nicht überschätzen. Einerseits ist es interessant und das betont die Rechtsprechung auch immer wieder, es gibt keine formellen Erfordernisse an die Anhörung, an das Ermittlungsverfahren und so weiter und so weiter. Das heißt also, man könnte das auch, wenn man das wollte, rechtlich ganz ohne Probleme mündlich alles abwickeln. Das ist natürlich eine ganz schlechte Idee in der Praxis, weil man dann überhaupt nichts beweisen kann. Spätestens, wenn man den Betriebsrat anhört nach § 102 BetrVG zu einer Verdachtskündigung, muss ich ja den Betriebsrat dokumentiert darlegen, wie ich ermittelt habe, wie ich den oder die Verdächtige angehört habe, wie die Reaktion des Verdächtigen war. Das heißt also, hier ist die Protokollierung und die Dokumentation das A und O. Ohne das läuft das nicht. Das ist eine theoretische Geschichte. Manchmal wird das dann auch so erzählt als Hilfsanker. Ja, wir haben dann noch mündlich dem Betriebsrat was mitgeteilt. Das ist regelmäßig bei Gericht zum Schiffbruch verurteilt. Das heißt also, die Protokollierung, schriftliche Protokollierung und Dokumentation, unabhängig von den ganzen datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten, die ja da auch eine Rolle spielen, ist das A und O.
Ja, und über die Beweislage würde ich gerne noch sprechen, denn die Darlegungsbeweislast für die erhobenen Vorwürfe muss natürlich erstmal der Arbeitgeber tragen, das ist klar. Aber genügt denn dann seitens des Mitarbeiters das einfache Bestreiten? Wie sieht da eine Reaktion aus? Wie kann ich wiederum dann als Arbeitgeber darauf reagieren?
Ja, absolut richtig. Die Darlegungs- und Beweislast, und das ergibt sich ja auch aus § 1 Kündigungsschutzgesetz, trägt in diesen Fällen erstmal die Arbeitgeberin. Das heißt also, in einem eventuellen Prozess, und da sprechen wir jetzt ja drüber, muss dargestellt werden, die gesamte Ermittlung, der dringende Tatverdacht, die Anhörung der oder des Betroffenen und auch die Betriebsratsanhörung, alles das muss eine Rolle darstellen. Spielen, lassen wir, wie gesagt, mal die datenschutzrechtlichen Aspekte ganz beiseite. Und dann sicherlich ist es so, dass man sagen kann, wenn da vom Betroffenen, von dem gekündigten Arbeitnehmer substanziiert bestritten wird, nicht? Oder man kann ja gewisse Dinge vielleicht auch mit Nichtwissen bestreiten, außer wenn man selber daran beteiligt war, dann vielleicht nicht. Aber dann kann es nochmal so zu einer pendelnden Darlegungs- und Beweislast kommen, je nachdem, wie das Ganze sich entwickelt. In der Praxis ist es so, dass ganz wenige betroffene Verdächtige das Ganze einfach ohne Kommentar oder mit Schulterzucken auf sich sitzen lassen. Im Gegenteil, da wird dann natürlich beschritten, da wird häufig auch eine andere Story, nenne ich das jetzt mal, präsentiert und danach richtet sich dann auch wieder die Darlegungs- und Beweislast im eventuellen Prozess.
Der Ausweg, so wie im Ausgangsfall bei einer gescheiterten Verdachtskündigung, ist ja meist die ordentliche Kündigung. Warum ist das problematisch?
Ja, das ist eben deswegen problematisch, weil das Bundesarbeitsgericht davon ausgeht, dass letztendlich eine Verdachtskündigung immer einen, wenn sie wirksam sein soll, immer einen Sachverhalt zugrunde legen muss, der auch für eine außerordentliche Kündigung ausreicht. Das heißt also, ein so schwerwiegender Vertragsverstoß, der auch, wenn der Sachverhalt jetzt eben bewiesen wäre, für eine Tatkündigung, also eine außerordentliche fristlose Tatkündigung ausreichen würde. In den Fällen ist es dann häufig so, dass auch hilfsweise ordentlich gekündigt wird. Und das ist dann sicherlich auch nicht ganz so problematisch. Schwierig sind die Fälle, wo man dann als Verdachtskündigung nur in Anführungszeichen ordentlich kündigt, also die außerordentliche fristlose Kündigung weglässt. dann wird man mit einer ganz großen Sicherheit beim Gericht die Frage gestellt bekommen, naja, warum ist es denn so dringend und warum ist denn die Interessenabwägung so abgelaufen und warum ist es denn so, dass das Vertrauensverhältnis so zerstört ist, dass ihr nur in Anführungszeichen ordentlich kündigt. Also das ist sicherlich immer eine ganz schlechte Idee, hier mit ordentlichen Kündigungen zu arbeiten.
Ja, und bevor man die große Keule auspackt, kann man ja dennoch vielleicht einmal über Alternativen nachdenken. Das kommt natürlich auf den Einzelfall an und das ist immer die Frage, was genau ist konkret passiert. Aber welche Alternativen sehen Sie denn zum Ausspruch einer Verdachtskündigung seitens des Arbeitgebers?
Ja, ich will ganz offen sein und sagen, wenn wir uns in einer Situation bewegen, wo eine Verdachtskündigung und wie gesagt, da sprechen wir über eine außerordentliche fristlose Kündigung als Verdachtskündigung regelmäßig. Wenn wir darüber sprechen, das Unternehmen das ernst meint, dann gibt es aus meiner Erfahrung immer relativ wenig Alternativen, in dem Sinne Alternativen, das Arbeitsverhältnis doch in irgendeiner Form, vielleicht auch mit geänderter Form noch zu halten. Das wäre ja dann sowas wie eine Freistellung oder eine Versetzung oder eine Abmahnung und so weiter und so weiter. Weil da sind die Dinge dann schon zu sehr hochgekocht häufig. Was eine gute Alternative ist, und dazu würde ich auch immer raten wollen, und das wissen auch ja unsere Hörerinnen und Hörer, dass ich da in Kündigungssituationen immer gerne zu rate, einen Aufhebungsvertrag, der ja auch auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzielt, möglicherweise dann noch unter Einhaltung der Kündigungsfrist als Entgegenkommen des Unternehmens gegenüber demjenigen, der betroffen ist. Aber wenn man das mal weglässt, also der Aufhebungsvertrag, letztendlich ja auch zur Beendigung führt. Alles andere, Freistellung, Versetzung, Abmahnung, führt häufig nicht weiter, zumindest dann, wenn das Unternehmen das ernst meint, also wirklich ein so dringender Verdacht vorliegt einer schweren Vertragsverletzung, da wird man ganz schwer nur anders rauskommen.
Ja, dann bleiben wir bei dem Fazit. Wie so oft, es bedarf einer sehr guten Vorbereitung und wenn man es durchzieht, dann kann man damit auch Erfolg haben. Vielen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
Dankeschön, tschüss.
Unternehmen und Organisationen, die KI-Systeme betreiben, sind seit Februar 2025 verpflichtet, ihr Personal in KI-Kompetenz zu schulen. Unser Grund- und Aufbaukurs KI-Kompetenz vermittelt allen Personen in Unternehmen, die KI-Systeme betreiben oder nutzen, die von der EU-Verordnung geforderte KI-Kompetenz. Der Aufbaukurs schließt mit einem Wissenstest ab, der bei erfolgreichem Bestehen des Zertifikat KI-Kompetenz nach Artikel 4 der KI-Verordnung verleiht. Weitere Infos in den Shownotes.